Aber Gott hat gewirkt in seinem Leben und schlussrückblickend hat er dann gesagt, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und so waren Gottes Wege wohl verborgen, aber sie sind ihm offenbart worden. Und sie sind auch den anderen offenbart worden und so auch uns. Wie gesagt, was uns am meisten interessiert ist, ob Gott selbst ein Geheimnis ist, die Dreieinigkeit, ist es wirklich ein Mysterium? Ich habe drei Zitate zum Einstieg in diese Frage, wobei wir sie erst später ausführlicher behandeln. Die Dreieinigkeit Gottes ist ein Geheimnis, so hat jeder von euch wahrscheinlich schon mehrfach in irgendeiner abgewandelter Form gehört. Sie kann mit dem Verstand nicht erfasst und mit Worten nicht treffend beschrieben werden, aber man muss sie im Glauben annehmen, erfassen. Und oft gepaart auch mit der Drohung oder wer das nicht glaubt, kann nicht errettet werden oder ist der Antichrist ihr Lehrer, wie auch immer. Charles Wesley, alles ist Geheimnis, der Unsterbliche stirbt. Es gibt noch auch ein Choral scheinbar von ihm, ich kenne ihn nicht wirklich, Geheimnis groß oder unfassbar groß, der Unsterbliche stirbt. Greg Deibel oder Greg Deuble, je nachdem wie man spricht, ursprünglich stammt er aus Deutschland, wohnt aber in Australien. Er hat in Neuseeland in einer Kirche, NZ heißt Neuseeland, dieses Zitat gesehen, Jürgen Laub hat es übersetzt in einem Artikel, der auf unseren beiden Internetseiten auch zu finden ist. Geheimnis groß, der Unsterbliche stirbt, ist der Titel. Möchtest du es gerne verstehen? Du kannst es nicht. Viele Theologen können es nicht verstehen. Aber so fährt er dann noch weiter fort. Genau das ist der Grund, darüber nachzudenken. Ist es so? Die Bibel redet wirklich oft von Geheimnissen und möchte ich gerne mit euch zuerst schauen. Dann die Frage eben, ist Gott selbst ein Geheimnis? Und vielleicht ist nur ein Unterpunkt, aber ich habe es als Extrapunkt genannt, der aber sehr kurz ist. Ist die Beziehung zwischen Gott und Jesus geheimnisvoll oder verständlich? Was sagt die Schrift? Es geht nicht um unsere Gedanken, es geht auch nicht um Theologen oder Auslegungen. Was sagt die Schrift? Das soll uns zuallererst wirklich interessieren. Der Frage, ob nach den Geheimnissen in der Bibel bin ich nachgegangen, hat mich schon länger interessiert. Ich habe es neulich jetzt zu Ende gebracht und war erfreut über die Entdeckungen. Ich habe jetzt drei Beispiele von der Internetseite. Ihr könnt das Ganze auf der Internetseite in aller Ruhe betrachten. Trinität.com, Hauptartikel, Thema Geheimnis, ist auch bei den neuesten Artikeln im Moment aufgelistet. Das Wort Geheimnis kommt allein im Neuen Testament über 40 Mal vor. Im Alten Testament auch schon. Und ich war selbst etwas überrascht. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, wo es häufig vorkommt. In einem der Bücher 12 Mal, im anderen der Bücher 6 Mal. Ich weiß nicht, ob ihr raten wollt, bringt wahrscheinlich nichts. Im Daniel, Prophet Daniel, kommt das Wort Geheimnis etwa 12 Mal vor. Je nach abhängig von Übersetzung. Und im Epheserbrief kommt es 6 Mal vor. Da war ich selbst überrascht, ob es im Zusammenhang steht oder im näheren Zusammenhang steht. Da habe ich jetzt noch nicht nachgeforscht, aber sei dahingestellt. Aus dem Epheserbrief möchte ich drei Beispiele nennen, Kapitel 1, Kapitel 3 und Kapitel 5. Ich zeige sie euch auch. Ich finde es gut, wenn man die Bibel dabei hat zum Nachschlagen, Nachlesen, sich auch Notizen machen. Aber für die, die jetzt keine dabei haben oder Schwierigkeiten haben zum Blättern, vielleicht wird es auch zu dunkel, habe ich hier die Stellen mitgebracht. Ich habe es auf der Internetseite bisschen farblich markiert, dass man es schnell findet, mit viererlei Abstufungen. Alles, was geheim ist, ist das kräftige Rot. Und wenn das Geheimnis bekannt gegeben ist, ist es kräftig grün. Es gibt ergänzende Texte, wie jetzt hier, wobei der, glaube ich, auch kräftiger kommt, betrachten wir gleich. Und es gibt auch ergänzende Texte zum Geheimnis, die etwas abgemildert rot sind. Das ist aber dort auch beschrieben. Nur einfach zum schnelleren Erkennen. Epheser Kapitel 1. Ich habe jeweils den ganzen Abschnitt auch in der Internetseite dargestellt, damit man den Zusammenhang auch schnell erkennen kann. Epheser 1 redet vom Geheimnis seines Willens. Es geht um Gott, um das Geheimnis seines Willens. Es hat mich lange Zeit erstaunt und bin eigentlich, ich meine jetzt drauf gekommen, was damit gemeint ist, aber korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe. Aber Gottes Wille ist ja eigentlich, habe ich gedacht, er ist ja bekannt. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht den Todessünder, sondern dass er umkehre und lebe. Gott will, dass er angebetet wird in Geist und Wahrheit, solche Dinge, das ist doch alles bekannt. Was also ist das Geheimnis seines Willens? Und ich meine, eine Antwort gefunden zu haben in Epheser 3, dort schreibt der Paulus, mir ist es gegeben worden, durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen. Und zwar, und hier ist der Doppelpunkt, und ich finde den so wichtig, weil hier kommt jetzt kommt die Beschreibung des Geheimnisses, nämlich die Nationen sollen nämlich miterben und mit Einverleibte und mit Teilhaber sein. Nicht anstelle Israels, sondern mit. Die Verheißungen um der Väter willen gelten dem Volk Israel, ohne dass wir das jetzt genauer zuordnen müssen. Die Verheißungen, Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Gott liebt dieses Volk um der Verheißung der Väter willen. Und wir aus den Nationen sollen nun durch den Glauben an den Herrn Jesus miterben, Mitteilhaber sein an dieser Gnade. Das ist mein Verständnis. Korrigiert mich, wir haben nachher eine Gesprächsrunde, die noch aushalten wollen, kann man darüber reden. Aber ich meine, das ist dieses Geheimnis des Willens Gottes. Gott wollte das schon immer, aber es war verborgen. Er hat es nicht offenbart. Kolosserbrief redet auch davon, wie es jetzt offenbart ist. Früher verborgen, jetzt offenbar. Das ist das große Kapitel, was eigentlich auch am Sonntag durch den Ephraim dann Abschluss finden wird oder Doppelpunkt finden wird, das Reich Gottes. Es geht in der ganzen Bibel von vorne bis hinten eigentlich um das Reich Gottes. In dem Zusammenhang möchte ich gerne auf ein Buch hinweisen, das wir neu aufgelegt haben. Das sind nur 100. Ein bisschen mehr als 100 Seiten, sind hinter 20 Stück da. Das kommende Königreich des Messias, was ist unsere Hoffnung, die Erwartung von uns Christen, auch für Israel? Ich meine, das war in Gottes Willen schon immer vorhanden, aber verborgen. Er hatte es nicht offenbart. Es gibt ein paar wenige Andeutungen, die man jetzt rückblickend vielleicht so erkennen kann, aber nicht im Großen und Ganzen, sondern nur Israel. Zunächst. Aber durch den Herrn Jesus und durch die Lehre der Apostel wurde das Heil auch für uns zugänglich, der Herr Jesus. Wir, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, bekommen wir durch den Glauben an den Herrn Jesus. Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt, mit Erben, mit Israel. Ja, es gibt da so viel mehr zu sagen, ich komme da immer gerne ein bisschen ins Schwärmen, verzeiht mir, wenn es zu lange dauert. Und der letzte Vers in Epheser Kapitel 5, das sind jetzt aber 3 von 6 vorkommen, dort heißt es von Mann und Frau, Vater, Mutter verlassen, die zwei ein Fleisch sein. Und Paulus sagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Gemeinde? Die Gläubigen aus den Nationen und Israel zusammengefasst. Christus, das Haupt, wir der Leib. Gläubige aus Nationen und Israel, der Leib, die beiden zusammenzufassen. Und das ist meines Erachtens ein ganz, ganz, ganz großer Bogen. Gott hatte am Anfang alles erschaffen, es war wunderbar. Dann kam die Sünde, ist alles zerbrochen. Gott hat dem ersten Menschen eine Frau bereitet, indem er ihm die Seite geöffnet hat. Und so weiter. Er hat ihm eine Frau bereitet, aber sie sind abgewichen vom richtigen Weg. Dann gab es eine lange Geschichte der Menschheit, sie läuft bis heute. Und es gibt einen Schlusspunkt von diesem Äon-Zeitalter, was jetzt geschieht. Und dieser Schlusspunkt ist ein Doppelpunkt, weil dann die neue Welt kommt. Und dann bekommt der Christus von Gott eine Braut. Das Lamm bekommt eine Braut. Diese Braut wird in der Bibel beschrieben als herrlich glänzend rein und sie wird beschrieben als eine Stadt, das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist die Braut des Lammes, von Gott bereitet für seinen Christus, seinen Gesalbten. Es ist wirklich ein Geheimnis, was die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau ausmacht. Esther und ich fragen uns auch, erklär mir doch mal, was Liebe ist. Wir wissen, es ist schön, es ist. Aber was ist Liebe? Wer kann sie beschreiben? Ich weiß es nicht. Die Bild-Zeitung hat es mal versucht. Liebe ist, es liegt ein paar Jahre zurück, es hat sich nicht durchgesetzt. So kann man das Geheimnis natürlich auch verstehen. Aber Paulus oder die Schrift sagt, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das wird die Erfüllung sein. Nochmal kurz zum Geheimnis. Es gibt in der Bibel 40, im Neuen Testament 40 Vorkommen von Geheimnis, rot, und immer, bis auf eine oder zwei Ausnahmen, die Offenbarung des Geheimnisses. Immer. Die Ausnahmen sind 1. Korinther 14, meine ich, ist es, wo es heißt, wer in Sprachen redet, im Geist redet er Geheimnisse. Wer weiß, sagt, ja, der redet für die anderen, das ist Verstehen. Und wer in Sprachen redet, soll beten, dass er es auch auslege. Also es geht schon auch um die Offenbarung der Geheimnisse oder dessen, was er redet. Aber um was es dort genau geht, wissen wir nicht. Und es gibt noch eine Stelle im, weiß es nicht mehr genau, aber eigentlich nicht, es scheint mir auch dort nicht weitreichend zu sein, wenn ihr dort durchscrollt, werdet ihr sehen. Aber es war mir jetzt nicht so wichtig, es hier noch weiter zu erwähnen. Eine Stelle, hier kommt das Wort geheim nicht drin vor, aber die wird ganz oft zitiert oder genannt, wenn es darum geht, was erwartet uns denn in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, nach dem Tod? Ja, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Also, wir können es gar nicht wissen. Wir können gar nicht wissen, wie es im Himmel sein wird. Jetzt mal flapsig ausgedrückt oder ein wenig flach ausgedrückt. Das ist Vers 9. Wisst ihr, wie Vers 10 heißt? Es ist kein Geheimnis mehr. Uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Die Bibel redet davon. Und wenn er den Zusammenhang betrachtet, 1. Korinther 2, es geht nicht um die Zukunft, die kein Mensch weiß, wie gestaltet sein wird, sondern es geht um die Erlösung in Christus. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Dummheit oder Torheit, für die Berufenen selbst aber Gottes Kraft. So viel zum Geheimnis allgemein. Was uns hauptsächlich interessiert, ist ja die Frage, was ist an Gott geheim? Was wissen wir von ihm? Können wir eine treffsichere Aussage machen über Gott? Oder müssen wir sagen, wir können gar nichts sagen über Gott, weil alles geheim ist? Es ist unaussagbar, wie manche das versucht haben zu beschreiben. Dieser Frage möchte ich gern mit euch nachgehen. Zunächst nochmal, es gibt Geheimnis, wie eingangs schon erwähnt, diese Verse, es gibt noch weitere Verse, Gottes Wege und Gedanken, denn eben sein Sinn, seine Weisheit, sein Aussehen, und er hält sich verborgen. Auf einen Punkt möchte ich kurz noch eingehen, Kolosser 1,15, dort steht vom unsichtbaren Gott. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Alex, du bist, wenn ich es richtig weiß, Elektroingenieur. So. Du kennst dich aus mit Strom. Bissle. Also du, mehr als jeder von uns wahrscheinlich, weil du bist Inch. Hast du den Strom jemals gesehen?
Nein, deswegen existiert er auch nicht.
Okay, das Argument. Kein Mensch hat jemals elektrischen Strom gesehen. Aber wir alle sind überzeugt davon, dass hier vorne dieses Bild und Text lesbar erscheint, gründet auf diesem elektrischen Strom, der irgendwie vorhanden sein muss. Man kann ihn irgendwie, man kann ihn fühlen, man sieht die Auswirkungen. Man sieht ihn selbst nicht, aber man sieht die Auswirkungen. Wie würdest du sagen, sieht Wechselstrom aus?
Wie er aussieht.
Ja, ganz einfach, wenn du es mit dem Finger zeigst.
Ebenso.
Ja. Sinuskurve wird man malen. Genau, mit dem macht man es dann sichtbar. Spezialisten wissen, das ist nicht der reine Sinus, sondern es gibt diese Spitzen wirklich und so weiter. Brauchen wir uns gar nicht darauf einlassen. Es gibt unsichtbare Dinge. Strom ist unsichtbar. Aber wenn wir sagen, Wechselstrom hat eine Wellenform, weiß jeder, was gemeint ist. Warum? Weil das der Charakter dieses Stromes ist. Und in Kolosser 1,15 heißt es, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Wie sieht nun das Bild von etwas Unsichtbarem aus? Jetzt mal den Strom. Okay, manche kennen sich nicht mit Strom aus. Mal den Wind. Zeichnet mal Schallwellen. Skizziert Gedanken. Für jeden entsteht jetzt irgendeine Gegebenheit, was diese Eigenschaft darstellt, sei es Wolke mit Pustegesicht, so für Wind, oder Bäume biegen sich, was auch immer, die Schallwellen auch. Es gibt unsichtbare Dinge, die aber in unserem täglichen Erfahrungsbereich liegen. mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Jesus zeigt uns den unsichtbaren Gott, nicht wie er aussieht, sondern seine Eigenschaften. Deutlich wird das nochmal in Hebräer 1, dort steht geschrieben, dass er der Abdruck seines Wesens ist. Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Hebräer 1, 3 meine ich ist es. Jesus zeigt uns das Wesen Gottes. Adam sollte das auch schon tun. Er war im Bild Gottes geschaffen, obwohl Gott unsichtbar ist. So viel zum, es gibt noch vieles Geheimnisse, was darüber zu reden ist. Wege, Gedanken und so weiter. Wir hatten es ja schon angesprochen. Soll zunächst genügen. Die Frage ist mehr, was ist nun offenbart? Gibt es von Gott Offenbarung? Und Römer 1 bringt uns hier eine scharfe Warnung, weil Gottes Zorn geoffenbart wird über die Menschen, die die Wahrheit Gottes ungerechterweise oder durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also es geht um ernste Dinge, weil das von Gott Erkennbare ist offenbar. Gott selbst hat es offenbart und darum wollen wir uns bemühen. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie wird dann hier auch beschrieben, da gehen wir am Schluss nochmal drauf ein.
Was war das für ein Text?
1. Timotheus 2, Vers 4 und 5. Es gibt Dinge, die logisch sind. Die Bibel redet, ich muss immer wieder so schmunzeln, 1. Korinther 15, Vers 24 bis 28 ist eine ganz markante Stelle. Hier heißt es einfach nur, wenn es aber heißt, es geht darum, ich zitiere sie, alles hat er seinen Füßen unterworfen, so beginnt es. Sie ist ein Zitat aus Psalm 110, Vers 1. Gott hat Jesus alles unterworfen. Und dann geht es hier weiter, wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Geht weiter. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Klingt ein bisschen verschachtelt, klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man es genau betrachtet, das ist völlig logisch. So ist klar, nicht, wir vermuten, es ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Also das ist kein Geheimnis, das ist klar. Paulus schreibt in 1. Korinther 8, 4 bis 6, greift er dieses Thema auch auf und schreibt dort, wenn es auch sogenannte Götter gibt, so ist doch für uns nur ein Gott und es ist der Vater. Und es ist ein Herr und es ist Jesus, der Gesalbte oder der Christus. Jesus Christus. Es gibt viele, die Gott genannt werden. Er führt es dann weiter aus. Wir kommen auch auf diesen Vers nochmal kurz später. Aber für uns ist nur einer Gott. Er macht eine ganz präzise, klare Aussage. Einer Gott. Und das ist der Vater. Nicht. Also, wenn man im Gespräch ist mit Trinitariern, hört man oft, ja, es ist halt, na klar, Gott ist nur einer. Oder es ist nur einer Gott. Aber das ist halt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Schrift sagt eindeutig, es ist nur einer Gott. Und das ist der Vater. Ich finde, das ist eine eindeutige Aussage. Noch interessanter finde ich, was hat Gott über sich selbst gesagt? Hat er sich denn geäußert? Und wenn ja, wie? Er sagt, ich, das ist das erste der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Wenn nun gesagt wird, ich bin der Herr, dein Gott, wie viele reden? 3. Logisch. Ja, gut, es klingt ein bisschen zynisch oder lächerlich, dass wir uns so lustig machen darüber. Aber eigentlich, es ist tragisch, dass man Gott selbst nicht glaubt. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Er sagt es durch Mose in 5. Mose 4, 39, in 35 schon, so erkenne denn heute, dir ist es zu erkennen gegeben. So erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr oder Jahwe, J-H-W-H, der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Ist es zweideutig, dreideutig, mehrdeutig? Welcher Interpretationsspielraum liegt in diesen Worten? Ich meine, null. Und um das nochmal zu unterstreichen, Jesaja 45, 12, ich habe die Erde gegründet. Gott redet und sagt. Also ich finde, das sind eindeutige Aussagen. Es gibt noch eine, auch in Jesaja 45, Vers 5. Urteilt selbst, können wir mit Fug und Recht sagen, nur einer ist Gott? Ja, sagt das Altes Testament, das war halt noch nicht alles offenbart, dem empfehle ich, auf Jesus zu hören. Ja, auf Jesus zu hören, er hat gesagt, das ist das ewige Leben. Und es geht um nichts weniger als um das ewige Leben bei dieser Frage. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus, den Gesalbten, erkennen. Wenn nun Gott ein Geheimnis ist oder wäre und wir ihn nicht erkennen können, dann hat keiner die Chance auf ein ewiges Leben. Im Vers davor sagt der Herr Jesus, also Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das ist Vers 1. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und dann kommt dieser Satz. Der Herr Jesus schenkt und gibt denen, die Gott ihm gegeben hat, die Erkenntnis, dass der Vater allein der wahre Gott ist. Ich möchte damit jetzt keine Exklusivität hervorheben oder sonst etwas, sondern dem Herrn Jesus ist es einfach ein Anliegen, dass alle erkennen, der Vater allein ist der wahre Gott. Wenn der Vater allein der wahre Gott ist, aber Jesus, die Richter Israels, auch Mose und andere auch Gott genannt werden, was sind es dann? Ist das ein Widerspruch? Wir kennen ja Thomas, mein Herr und mein Gott. Hat Thomas mehr Recht als Jesus? Stellen wir die Aussage des Thomas über die Aussage von Jesus, auch über die Aussage von Gott selbst? Oder können wir sagen, der Herr Jesus wird Gott genannt, Mose wird Gott genannt, die Richter Israels werden Götter genannt, Psalm 82 und Johannes 5, glaube ich, wo es zitiert wird. Es gibt viele, die Götter, die sogenannte Götter, viele, die Gott genannt werden. Es gibt sogar solche im Himmel, die Gott genannt werden.
Engel.
Auch, genau, im Alten Testament finden wir etliche Stellen, danke. Und dennoch ist für uns nur einer Gott, und das ist, die drei zusammen? Nee, der Vater. Das ist eindeutige Aussage der Schrift. Jesus wird Gott genannt, keine Frage. Aber er selber sagt, der Vater allein ist der wahre Gott. Wir kommen dann später nochmal auf diese Stelle. Das ist jetzt eben diese 1. Korinther 8, 4 bis 6. Interessanterweise beginnt der Paulus hier mit, wir wissen. Auch wieder kein Geheimnis. Wir wissen. Nicht wir vermuten, oder ich nehme es mal an. Nein, wir wissen, dass kein Gott ist als nur einer. Und der eine ist drei. Wäre, also hört man leider oft, also wir waren am 1. Mai auch bei einem Freund, und der sagte auch, irgendwie ist Gott drei und irgendwie ist er halt doch nur einer. Das sind zwar keine biblischen Worte, aber zeigt einfach diese Spannung, in dem er ist. Er liebt die Heilige Schrift und setzt sie sehr hoch, aber an diesem Punkt irgendwie einer, irgendwie drei. Es gibt dieses Wort drei nie in Bezug zu Gott, kommt gleich noch. Aber die Lehre, die Tradition, das Gepräge ist so tief drin, dass irgendwie einer, irgendwie drei. Also da kommt ja schon die Zahl 3, eben kommt nirgends in der ganzen Heiligen Schrift nicht über Gott vor. Ich habe es überschrieben mit, was die Bibel nicht über Gott sagt. Denn man hört ja oft, Gott ist irgendwie 3. Die Zahl 3 kommt nirgends in Bezug auf Gott vor. Ich habe jeweils eine Stelle dazu geschrieben. 1. Mose 18. Um was geht es dort? Dort kommen 3 Männer zu Abraham. Da haben wir es. Genau, ich habe deswegen gleich noch Kapitel 19, Vers 1 dazugefügt. Dort geht es weiter, als die beiden Engel nach Sodom gegangen sind. Trat Abraham vor den Herrn und tritt dann für Sodom und Gomorra ein. Weil oft gibt der Zusammenhang die Sache her. Was uns oftmals Mühe macht in den Gesprächen ist, finde ich, so die Bedeutung von einzelnen Worten. Das griechische Wort oder das, was ich am Schluss auch aufgeführt habe, das hebräische Wort Elohim. Wusstet ihr nicht, dass es Mehrzahl ist? Dass auch schon da die Dreieinigkeit angedeutet ist, angeblich? Also Fruchtenbaum legt es so aus. Viele andere auch folgen ja dieser Auslegung. Wobei ich weiß nicht, ob Fruchtenbaum der Urheber ist. Wahrscheinlich nicht. Da betrachten wir gleich noch eine Stelle dazu. Es gibt keine Stelle, die sagt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen der eine Gott sind. Ich habe hier dass Jesus mit dem Vater zusammen Gott ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das ist so eine Paradestelle, die gern angeführt wird, um zu zeigen, im Verständnis für die Leute bedeutet das oft, Jesus teilt mit dem Vater die eine Gottheit oder er ist mit dem Vater zusammen, der eine Gott oder genauso Gott wie der Vater. Und ich finde, es ist auch schwierig zu verstehen, was heißt, ich und der Vater sind eins. Er sagt, sind. Er sagt, ich und der Vater. Er sagt also nicht, ich bin der Vater, sondern ich und der Vater sind zwei. Wir zwei sind eins. Er greift das nochmal auf im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Dort ist, glaube ich, Vers 22 oder 21 mehrfach, wo er es dann auch sagt, ich bitte dich, Vater, dass sie eins sind, wie wir eins sind, an anderer Stelle im selben Zusammenhang, dass sie in uns eins sind. Und wozu das Ganze? Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Also nicht mich, sondern den Herrn Jesus. Das ist das Anliegen oder das Resultat vom Einssein. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Er schreibt, er betet auch bei den Jüngern, jetzt haben sie in Wahrheit erkannt, dass du mich gesandt hast. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Der Herr Jesus unterscheidet sehr eindeutig zwischen sich und dem Vater.
Dir? Es müsste ja dann korrekterweise heißen, der Vater und ich sind ein Herr. Und ich glaube nicht, dass es das Griechische hergibt. Ich weiß nicht, wenn es jemand besser weiß, dann müsste mich
verbessern. Das Griechische gibt es her?
Gibt es her.
Man könnte es ausdrücken.
Aber es wird nicht übersetzt, komischerweise.
Es gibt dafür ein griechisches Eins. Das ist das
Heis.
Ja. Das hast du eben im Schma Israel. Da heißt es dann, das ist nur einer. Da steht dann die Zahl als absolute Eins. Aber hier steht sie nicht, sondern hier steht eben Hen. Und das wäre dann eins im wahren
Absicht.
Es gibt noch eine Stelle im ersten.
So wie ihr alle eins seid, oder? Genau. Das ist schon die.
Das ist der gleiche griechische Gedanke.
Es gibt auch eine Ergänzung dazu für die, die nicht griechisch können. In 1. Korinther 3 schreibt der Paulus von: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Fährt dann fort und sagt: Der aber pflanzt und der da begießt sind eins. Paulus und Apollos sind eins. Nicht einer, aber wohl auf dasselbe gerichtet, mit demselben Ziel verfolgend. Bitte?
Ich wollte noch anmerken, da hat übrigens Luther das nicht richtig übersetzt. Der hat gesagt, Platz 1 hat er übersetzt, der eine wie der andere. Und so konnte das Kirchenvolk gar nicht bemerken, dass hier dasselbe Wort steht.
Der Taufbefehl wird am Samstagmorgen ein bisschen Thema sein. Den habe ich hier angefügt zu meiner Aussage, schon einfach mal eine Behauptung, Gott wird nie als Vater, Sohn und Heiliger Geist beschrieben. Als Argument wird aber oft der Taufbefehl gebracht. Und wenn man den, ich sage mal profan, wenn man den bei Licht betrachtet, muss man sagen, der Taufbefehl in Matthäus 28, er macht keine Aussage über Gott. Man kann sie hineininterpretieren, aber er macht definitiv keine Aussage über Gott.
Das ist noch eine zweite Stelle, 2. Korinther 13,13, Abschiedsgruß von Paulus.
Genau. Dort steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sagt es was über Gott aus? Gott wird erwähnt. Es wird Gott erwähnt, nicht der Vater. Gott wird erwähnt und der Herr Jesus und auch der Heilige Geist. Und wie gesagt, es gibt keine Diskussion über Elohim. Vielleicht kann man das noch kurz anschauen. Markus 12, 32. Markus 12, 29. Der Herr Jesus wird gefragt, was ist das höchste aller Gebote? Ich hatte zu Anfang ja bei den Aussagen Gottes erwähnt, dass Gott sagt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das ist das erste der 10 Gebote. Das höchste aller Gebote wurde der Herr Jesus gefragt, was ist das? Und es gibt in drei der vier Evangelien kommt es so vor, diese Frage. Und bei Markus wird es am detailreichsten beschrieben. Also wenn man es genau wissen will, schaut man dort, wo am meisten sichtbar oder deutlich hervortritt. Das ist Markus. Und Jesus sagt ohne Umschweife. Das Erste ist, und es kommt nicht etwas zu tun, sondern das Erste ist, höre, nicht tue, höre. Der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Luther übersetzt ein einiger Herr. Fruchtenbaum sieht ja das dann auch vom Hebräischen kommen, 4. Mose 6, Vers 4 wird das ja schon erwähnt. Dort heißt es Echad. Echad. Und dann kommt so diese Erklärung, ist eine zusammengesetzte Einheit. Also man kann sich, das finde ich, diese Spitzfindigkeiten, die uns nicht wirklich weiterhelfen, wenn man den Kontext betrachtet, und deswegen habe ich Vers 32 angeführt, und manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln und denken, wie wenn Gott geahnt hätte, dass es darüber Diskussionen gibt, hat er es einfach in Klartext nochmal hinschreiben lassen, was die Leute wirklich darunter zu verstehen haben, auch darunter verstanden haben. Denn der Schriftgelehrte, dem der Herr Jesus das darlegt, sagt, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geantwortet, denn er ist einer. Und es ist kein anderer außer ihm. Und dann kommt das Weitere, ihn zu lieben, ganzem Herzen, Verstand und so weiter, den Nächsten wie sich selbst. Das sind alles wichtige Dinge. Aber das Allererste ist, höre, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Er ist einer, kein anderer außer ihm. Genau das, was Gott selbst ja auch gesagt hat. Können wir mit Fug und Recht sagen, Gott ist nur einer? Wie ist das nun mit Elohim? Ich habe die jüdische Gemeinde in Emmendingen, also 10 Kilometer weiter, angeschrieben. Wie ist das mit Elohim? Und die Antwort kam, Elohim bedeutet rein grammatisch betrachtet wirklich Plural. Müsste korrekt übersetzt mit Götter wiedergegeben werden. Diese, 1. Mose 1, im Anfang schuf Götter die Himmel und die Erde. Und Götter sprach und so weiter. Korrekt übersetzt. Aber haben die auch geschrieben, im Sprachgebrauch der hebräischen Sprache wird durch die Mehrzahl einfach die Vielfältigkeit, Vielgestaltigkeit des einzigen Gottes dargelegt. Kann man es weiter ausführen, findet man auch auf meiner Internetseite, wenn man es genauer nachlesen will. Vielleicht hilft es einfach auch zu wissen, Jerusalem gibt es auch nur in Mehrzahl. Jerusalem, das I-M hinter Mehrzahl. Wie viel Jerusalem gibt es?
Drei.
Oh, wusste ich gar nicht, ich weiß nur von zwei. Eins in Israel und eins im Himmel. Aber wenn von Jerusalem die Rede ist, ist immer Jerusalem. Es gibt noch ein Wort, das es nur in Mehrzahl gibt, weiß jetzt gerade nicht mehr auswendig. Es gibt auch im Deutschen vergleichbare Worte. Niemand geht in Ferie, alle gehen in Ferien.
Bitte? Ist das richtig, wenn man sagt, im Hebräischen gibt es keinen Majestätsplural?
Ja, da gehen die Diskussionen oder die Meinungen etwas auseinander, aber die Hauptrichtung ist sich einig, es gibt nicht diesen Majestätsplural. Wie es wir, König von irgendwas
in dieser.
Ja, genau. Das kennt das Hebräische eigentlich nicht. Es gibt scheinbar eine oder zwei Stellen, wo es zumindest im Ansatz oder doch vorkommen könnte. Aber ich würde auf solche Spitzfindigkeiten gar nicht erst wirklich eingehen. Die Schrift redet auch in allen Übersetzungen in dieser Hinsicht eindeutig. Und wenn ein Wort, ich will anders sagen, steht geschrieben, der Buchstabe tötet, der Geist ist's, der lebendig macht. Und wenn man sich jetzt an dem Wort Elohim festbeißt, kann man ein ganzes Lexikon darüber schreiben oder halt einen Riesenaufsatz. Wenn man den Sinn der Worte betrachtet, also den Geist, der im ganzen Text sich widerspiegelt, dann erkennt man, was damit gemeint ist. Es war für die Schriftgelehrten zur Zeit Jesu völlig klar, Septuaginta und Pentateuch und was es auch immer für Schriften gab, es war völlig klar, du hast recht, Lehrer. Er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Das war Das ist Schma Israel. Einer hat ja diesen Schriftzug mitgebracht, stand unter Schema. Das ist dieses Höre. Das steht über allem. Der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr. Ist kein Geheimnis, ist offenbart. Und die Beziehung zwischen Gott und Jesus, das geht jetzt relativ schnell. Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Jesus sagt, Gott ist mein Vater. Wenn es der Stefan seinen Zweijährigen fragt, was er Papa ist und was er Sohn ist oder Kind ist, wie lange redet er dann, um das zu erklären? Versteht er das? Weiß er, was ein Papa ist? Weiß er, was ein Kind ist? Also, ich würde sagen, jedes Kind weiß es sehr schnell. Da brauchst du keine Erklärungen. Gott selber sagt, das ist mein Sohn. Jesus sagt, mein Vater ist im Himmel. Das ist mein Vater. Er drückt es auf so vielerlei Weisen aus. Johannes schreibt ein ganz langes Evangelium. 22 Kapitel. Und auf ihn gründen sich viele, die die Trinitätslehre vertreten oder als Unterpunkt, was eben der Marius ja auch erwähnt hat, die Gottheit Jesu wird in aller Regel aus dem Johannesevangelium begründet. Du kannst es nicht begründen ohne das Johannesevangelium im Prinzip. Oder halt, da ist eine Fundgrube. Johannes aber schreibt am Ende von seinem ganzen Evangelium, dies habe ich geschrieben, damit ihr glaubt,
dass
Jesus Gott ist. Ja, also das wird jetzt Dinge aufzählen, die wir schon mehrfach zu Ohren bekommen haben. Johannes schreibt, dies habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und in dem Glauben Leben habt. Es geht wieder ums Leben. Das ganze Johannesevangelium geht ums Leben. In dem Glauben, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der Messias, und dass Jesus der Sohn Gottes ist. In dem Glauben liegt das Leben. Ist Gott wirklich ein Geheimnis für uns? Paulus schreibt an die Korinther, ich will, dass ihr wisst. Nicht, lasst die Finger davon, das ist Geheimnis, könnt ihr nicht verstehen, kann man auch mit Worten nicht ausdrücken. Ich will, dass ihr wisst. Christus ist das Haupt von jedem Mann. Der Mann ist das Haupt von der Frau. Gott aber ist das Haupt von Christus. Ich sage es nochmal in anderer Reihenfolge. Gott ist das Haupt von Christus. Christus ist der Haupt des Mannes. Der Mann ist das Haupt der Frau. Das geht nicht von links nach rechts oder von rechts nach links. Es geht von oben nach unten. Eindeutig. Ich will, dass ihr das wisst. Und er schreibt, 1. Korinther 15, manche sind in Unwissenheit über Gott. Und ich sage es euch zur Beschämung. Ihr redet von einem Geheimnis. Ich sage es euch zur Beschämung. Können wir also, ist Gott wirklich ein Geheimnis? Es gibt, ich glaube, ein schwieriger Vers zum Schluss. Es passt zum Schluss, nicht der letzte. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. So. Jesus ist der wahrhaftige Gott, keine Frage, oder? Ich habe das wirklich auch jemandem gegenüber vertreten. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Hier steht es, schwarz auf weiß. Ich habe diskutiert, er hat es mir nicht geglaubt. Aber hier steht es, ich war völlig überzeugt davon. Ich bin heimgekommen, das war nach einer Bibelstunde, meine ich, oder nach einem Predigtdienst in Wolfenweiler. Bin heimgekommen, habe mit einem Freund angerufen, der Realschullehrer ist, Deutschlehrer, und ihm das vorgelegt, er hat die Bibel aufgeschlagen, er ist gläubig. Und ich sage, schau mal, Peter, da steht es doch eindeutig, oder? Und mich hat es geärgert, dass der nicht sofort gesagt hat, ja, natürlich. Weil, ja, es kommt jetzt darauf an, auf was sich dieser bezieht. Und Mensch, Peter, da steht es doch, schau doch. Inzwischen ist für mich klar. Aber wenn man an diesen Vers kommt, und er wird euch wahrscheinlich auch schon oft begegnet sein, wenn er Gespräche führt über dieses Thema. Es ist nicht ganz einfach. Und ich habe gedacht, wenn es nicht ganz einfach ist, dann muss man halt ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe ihn deswegen nochmal, ich habe ihn einfach in Abschnitte unterteilt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Er hat uns Verständnis gegeben, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Soweit mal verständlich, obwohl noch unabhängig, wer der Wahrhaftige ist. Wir sind in dem Wahrhaftigen. in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So. Der letzte Satz wirft eigentlich das alles über den Haufen. Oder halt, wenn Jesus der wahrhaftige Gott ist, dann ist er doch nicht der Sohn Gottes. Wenn Jesus der wahrhaftige Gott ist, dann ist er doch nicht der Sohn des Wahrhaftigen. Aber wenn sich das dieser wirklich auf Jesus Christus bezieht, dann ist Jesus Christus der wahrhaftige Gott. Es wird noch schwieriger. Johannes schreibt hier von Wissen, von Verstehen und von Erkennen. Wir wissen, uns Verständnis gegeben hat, damit wir es erkennen. Könnt ihr das Problem verstehen? Oder irgendwie ist eine gewisse Spannung. Und ich kann jeden verstehen, der in diesem Vers meint, Jesus ist der wahrhaftige Gott. Ich kann es wirklich verstehen, weil er selbst jahrelang davon überzeugt war. Aber inzwischen habe ich viele Stellen gefunden, gleich 7 Verse weiter, nämlich im 2. Johannesbrief, Vers 7, steht geschrieben vom Antichristen, der Verführer. Die bekennen nicht, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Es gibt noch mehrere Beispiele dazu. Als Petrus und Johannes den Lammgeborenen, der vor der schönen Pforte saß, geheilt haben, werden sie ja verhört, über Nacht eingesperrt, am anderen Tag verteidigen sie ihr Tun oder erklären ihr Tun und sagen, wenn wir verhört werden über diese Wohltat an diesem kranken Menschen, so sei euch allen kund, im Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr getötet habt, den Gott auferweckt hat, steht dieser gesund vor euch. Dies ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde. Also wer? Der Lahmgeborene ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, wenn sich das dieser auf den zuletzt genannten bezieht. Wir schütteln zu Recht den Kopf. Eine weitere Stelle, Stephanus, Apostelgeschichte 7. Er sagt, erzählt ja die Geschichte des Auszugs auch schon zuvor, wie die Brüder den Josef verkauft haben. Und Josef dann in Ägypten war, auch wie er erkannt wurde und von seinen Brüdern und alles herrlich wurde, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte verbrecherisch oder hinterlistig an unseren Vätern, sodass sie ihre Kinder aussetzen mussten. Ein König kam auf, der Josef nicht kannte. Dieser Josef handelte betrügerisch. So, dass sie die Kinder aussetzen mussten? Sicher nicht. Josef war auch mit List oder hat sich ja auch so. Aber um das geht es ja überhaupt nicht. Das ist vom Zusammenhang her leicht erkennbar. Also, es ist einfach erkennbar, dass dieser bezieht sich wirklich nicht immer auf den zuletzt genannten, wenngleich es naheliegend ist, dass es den letztgenannten meint. Wer ist der wahrhaftige Gott? Der Vater des Herrn Jesus. Und nur indem wir in Christus sind, können wir im wahrhaftigen Gott sein. Weil er selbst im wahrhaftigen Gott ist, sind wir in ihm im wahrhaftigen Gott.
Bei Stern, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, deutsches Seminar Stern, da steht, dieser ist wahrhaftig und das ewige Leben.
Er lässt dann Gott weg.
In seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist wahrhaftig und das ewige Leben.
Das heißt, er lässt Gott weg, also nicht als der wahrhaftige Gott, sondern Jesus Christus ist wahrhaftig. Aber im Urtext steht ja schon Theos oder Theon, Gott.
Darf ich hierzu noch etwas bemerken? Zunächst gratuliere ich dir, dass du diese Stelle gefunden hast, wo auch das letzte Glied sich nicht auf das vorhergehende Glied bezieht. Das finde ich sehr gut, aber das ist mir neu. Werde ich jetzt künftig auch verwenden. Aber mir ist vorher schon aufgegangen Folgendes. Wenn er gekommen ist, also der Sohn Gottes gekommen ist, um Verständnis zu geben für den Wahrhaftigen, wobei übrigens in manchen Handschriften dahinter wahrhaftig noch Theos steht, Gott, dann kann er nicht der wahrhaftige Gott sein oder wahre Gott, kann man beides übersetzen vom Griechischen her, denn er ist ja gekommen, um Verständnis von ihm zu geben.
Das wird ja auch an vielen Stellen bekundet, Johannes 1,18, er hat Kunde gebracht und Jesus selber sagt, der Vater allein ist der wahre Gott. Das steht im Johannes-Evangelium geschrieben und derselbe Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, sollte hier nun schreiben, dass Jesus der wahrhaftige Gott ist? Es würde sich selbst widersprechen, es würde der ganzen Heiligen Schrift widersprechen.
Dazu möchte ich noch etwas bemerken. In diesem vorletzten Vers hast du ja auch wiedergegeben und ist in allen mir bekannten Übersetzungen heißt auch so, und wir sind in dem wahrhaftigen Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Nun steht hier das griechische Wörtchen en. Das griechische Wörtchen en wird meistens mit in zutreffend übersetzt, aber nicht immer. Manchmal passt es eben nicht gut und da müsste es heißen durch.
Durch.
Ein Beispiel, wo en durch mit durch offensichtlich mit durch zutreffend übersetzt ist, das ist in der Apostelgeschichte, wo die Rede ist, Paulus in Athen, Areopag, dass er festgesetzt hat, die ganze Welt zu richten, jetzt
durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat.
Das Wörtchen en. Ah. Also eigentlich müsste die Stelle richtig übersetzt werden. Und wir sind in dem Wahrhaftigen durch seinen Sohn Jesus Christus.
Bestätigt auch, was der Herr Jesus selbst ja gesagt hat. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Er ist der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe noch einen Vers, den hatten wir schon mal auf der Folie, kommt jetzt zum Schluss. Das ist wirklich jetzt der letzte Vers. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist Gottes Wille. Und er will, dass sie die Wahrheit erkennen. Und dann wird beschrieben, was die Wahrheit beinhaltet. Einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. 1. Timotheus 2, 4 bis 5. Der Vers 4, da ist weithin geläufig und bekannt. Vers 5, da tun sich viele verständlicherweise auch schwer. Aber es ist eine klare Aussage. Und weil so geschrieben wird, so geschrieben steht, können wir mit der Autorität der Heiligen Schrift sagen, es ist nur einer Gott und es ist nur einer Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch, Christus, Jesus. Ich bedanke mich für eure Geduld und fürs Zuhören und würde gern zum Schluss jetzt zunächst beten und dann gehen wir ins Gespräch.